Ja, super, dass ich hier bei euch sein darf. Das ist schön. Hab eben schon so gedacht, das Ganze bei euch ist ein schönes Abenteuer, was ihr hier macht. Bin sehr gespannt darauf, wie Gott die Sachen alle für euch organisiert und mit euch und wie das sich entwickelt. Immer wenn Dinge neu werden und nochmal richtig in Bewegung kommen, bleibt ein großes Abenteuer. Ich hoffe, dass das nie aufhört, sondern dass das immer sehr heiß und lebendig ist und nicht irgendwann trocken oder langweilig. Und ich kann das so für mich sagen, ich bin total dankbar dafür, dass wir vor etwas mehr als 10 Jahren diese Geschichte mit On the Move angefangen haben. On the Move heißt so viel wie in Bewegung. Und wir haben das aus England kennengelernt und die haben uns dann gefragt, ob wir das übernehmen wollten für Deutschland. Und ich dachte, Mensch, wer bin ich so oder wer sind wir, dass wir also hier so ein dickes Ding anfangen. So, und dann, gut. Und Gott hat aber was gemacht und wir sind echt dankbar und sind immer jedes Mal, wenn wir in eine Stadt kommen, auch in eine neue Stadt kommen, total gespannt, wie das da ist. Hier in Bielefeld kenne ich mich einigermaßen aus. Ich bin eigentlich nie von Bielefeld weggekommen, sagt man so in Ostwestfalen, ne? Weggekommen, so, weil ich bin in Hoberge-Ührentrup groß geworden, habe dann eine Zeit lang bei der Bundeswehr in Norddeutschland und Studium in Karlsruhe gewesen und bin dann hier zurück nach Bielefeld, habe hier Sozialarbeit studiert. Hab beim Blauen Kreuz in der Suchtkrankenarbeit gearbeitet, dann in der evangelischen Jugend und dann den CVJM in Bielefeld, meine geistliche Heimat auch geleitet, 15 Jahre und seit 2003 sind Sabine und ich verantwortlich für diese On-the-Move-Geschichte und seit ungefähr einem Jahr haben wir ein weiteres Projekt angefangen, da sage ich vielleicht nachher noch 2 Sätze zu. Das Ding heißt HIP, Hilfe praktisch. Auch eine völlig aufregende Geschichte in einer Stadt, haben wir auch nicht selber erfunden, sondern von Holland gekriegt. Also mal gucken, wohin wir das dann exportieren. Ja, wer hat schon mal mit uns Kontakt gehabt irgendwo? Super. Also wer uns kennt, weiß, dass wir wirklich ein Herz haben für die Einheit von Christen. Und das ist etwas, wo ich jedes Mal immer am Rad drehe, da zum Beispiel zu gucken, wen gibt es noch alles in der Stadt. So, und definitiv ist so, ihr seid nicht die Einzigen in Bielefeld, die Jesus anbeten, sondern da gibt es eine ganze Menge mehr. Insgesamt 130 verschiedene Gemeinden, glaube ich, oder mehr. Und ich will gleich mal an ein paar Grafiken nochmal ein paar Dinge zu Bielefeld sagen und der Geschichte des Christentums in der Stadt. Ich habe da letztes Jahr eine Broschüre gemacht, 800 Jahre Bielefeld, Gott sei Dank. Und das war für mich ein ziemliches Abenteuer, dann auch ein paar Dinge zu erkennen und rauszufinden. Und als wir vorhin gesungen haben, ich werde bleiben, oder gesprochen haben, ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da, habe ich gedacht, okay, das Haus des Herrn, das ist seine Gemeinde. In einer Stadt, nicht nur das, aber auch in einer Stadt und auch deutschlandweit und auch weltweit. Und das so auszusprechen, ich werde da bleiben in dieser Geschichte, das ist stark. Ja, und das also mit Gewissheit auch sagen zu können. Also, mal die erste Grafik. Ne, da haben wir mal versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, das ist jetzt nicht so ganz so wichtig, was es alles an katholischen Kirchen und evangelischen Kirchen, Freikirchen, Mennonitengemeinden und orthodoxen Kirchen gibt und wie die in der Stadt verteilt sind. Nächste Bild. Das ist also die ungefähre Auflistung der Gemeinden. Wenn jemand das haben will, so wir haben so ein paar von den Heften mitgebracht, kann er sich das hinterher auch kaufen. Kostet nur 4,50 Euro, ist ganz billig. Also es war ja der Werbeblock jetzt, ne? So. Und katholische Kirchengemeinden, orthodoxe. Es gibt in Bielefeld sehr viele Mennoniten und Mennonitenbrüdergemeinden. Das ist ein spezielles Ding auch von Bielefeld. Relativ viele Freikirchen und freie Gemeinden, eine ganze Menge fremdsprachige Gemeinden. Das sind einige afrikanische Gemeinden, spanische Gemeinden, persisch, chinesisch und so. Und eine ganze Reihe Gemeinschaften und freie Werke. So, und es gibt Möglichkeiten, das nachzugucken. Die Gemeindegründungsgeschichten zum Beispiel von den Mennoniten sind relativ neu, seit 1974 ungefähr so. Und das hat das Bild der Stadt, also das auch das gottesdienstliche Bild, total verändert. Das werde ich gleich nochmal kurz zeigen. Mich würde aber Folgendes interessieren. Ihr seid ja ein bunter Haufen, ne? So, wer von euch hat seinen Hintergrund in irgendeiner evangelischen Kirchengemeinde so gehabt? Okay, wer von euch hat katholische Kirche als Hintergrund gehabt? Okay, wer kommt so aus dem mennonitischen Bereich vielleicht? Okay, gut. Und wer hat freikirchlichen Hintergrund eigentlich? Und gibt es Leute, die irgendwie orthodoxe Kirche als Hintergrund haben? Wow. Also ihr bildet das Spektrum komplett ab. Super. dadurch, ich sage euch das, ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dadurch habt ihr etwas, was ihr probiert und was ihr miteinander ausprobiert, dass ihr nämlich aus den unterschiedlichsten Strömungen des Volkes Gottes einfach zusammengekommen und seid zur Einheit. Vielleicht liegt darin auch noch mal eine besondere Berufung. Müsst ihr mal gucken. Okay? Gut. Nächste Bild. Das ist jetzt mal so ein Zeitstrahl. Also das hat 756 mit der Kirche in Dornberg angefangen. Ein Teil, Stadtteil von Bielefeld. Da war natürlich immer alles katholisch. Ne? Da gab es nichts anderes. Und 1555 gab es die Reformation. Da ist praktisch Bielefeld komplett evangelisch geworden, bis auf 10%, die noch also dann katholisch blieben und so. Seit ungefähr 1900 gibt es erste Freikirchen in Bielefeld und dann muss man so 1945 ungefähr denken, da sind die Katholiken wieder stärker geworden. Flüchtlinge kamen in die Stadt und dadurch wurde der prozentuale Anteil der Katholiken wieder stärker. Oben die Freikirchen sind nicht so mächtig stark im Vergleich zu der Masse der anderen. Und dann ganz oben grau, das sind seit 1974 ungefähr dann die Mennonitengemeinden. Das nächste Bild. Erweckungsgeschichte spielt in Bielefeld eine Rolle. Bethel und Johanneswerk ist nicht unwichtig. Und Bielefeld nennt man auch so die Hauptstadt der Diakonie in Deutschland. Das also ist sehr mächtig in Bielefeld. Nächste Bild. Bodelschwing 1871 hat also dann dort die Anstaltsleitung übernommen und Bethel das Haus genannt und so weiter und so weiter. Franziskus Hospital, Pauluskirche, Freikirchen, Johanneswerk. Nächste Bild. Das war für mich aufregend. Bielefeld ist mächtig, hat sich mächtig entwickelt. 1850 gab es hier nur 10.000 Menschen. Das war nicht so dolle, ne? 1900 muss man wissen, da war die Industrialisierung, Ravensberger Spinnerei und all diese Geschichten, Leinenwebergeschichten. Dadurch hat die Stadt erheblich zugenommen. Die Eisenbahn kam durch die Stadt. 60.000 gab es um 1900 schon. Und 1930 waren es dann 100.000. Und 1990, nach der Gebietsreform 1973, sind wir also jetzt bei ungefähr 320.000, 330.000. Und von diesen 330.000 kann man ungefähr ausgehen, sind an einem normalen Sonntag vielleicht 16.000 Leute in verschiedensten Gottesdiensten am Sonntag. Das ist nicht so dolle, oder? Ja, könnte mehr werden. Ne? Nächste Bild. Das ist eine aufregende Geschichte, wie sich also die Sache entwickelt hat. Das obere sind die evangelische Kirche, das mittlere die katholische Kirche und das untere sind die anderen. Das sind also alles, was sonst irgendwie ist, nicht also unbedingt kirchlich oder sonst was. So, und das hat sich total verändert. Und das in dem nächsten Bild kommt das nochmal zum Ausdruck in der Kuchengrafik. 1950 waren 80% der Bevölkerung von Bielefeld evangelisch. 15% katholisch und 5% andere. 2014 hat sich der Anteil der Evangelischen an der Gesamtbevölkerung halbiert auf 40%. Das ist mächtig in diesen 64 Jahren. Katholische Kirche ist ungefähr gleich geblieben, 15-16%. Und andere sind 44%. Wenn jetzt jemand gedacht hat, das andere sind die vielen Freikirchen. Nee. Das sind alle möglichen. Das sind also Leute, die gar nicht mehr zur Kirche gehören, die Muslime sind oder was weiß ich nicht, und Bahai und Buddhisten und was weiß ich nicht. So, von diesen 44% sind maximal 4% Leute, die in Freikirchen sind. Mehr nicht. Aber, und das zeigt das nächste Bild, das ist auch aufregend, der Anteil der Gruppen an den Gottesdienstbesuchern, insgesamt sind an einem normalen Sonntag in den Mennonitengemeinden und Freikirchen mehr Leute in den Gottesdiensten als in evangelischen und katholischen Kirchen zusammen in Bielefeld. Das ist auch eine mächtige Veränderung in unserer Stadt. Und das, ich wollte euch das einfach ein bisschen mal zeigen an so ein paar Bilderchen, damit man ein Gespür dafür kriegt, wo befindet man sich hier, was ist hier so. Ja, wenn man sonntags ist, dass man weiß, okay, so schaut das aus. Ja, wenn also zum Beispiel in der Mennonitenbrüdergemeinde Klebrig und Kuckucksbeck an einem normalen Sonntag dann insgesamt vielleicht 1200 Leute im Gottesdienst sind, so, dann sagen sich manche Leute aus der Evangelischen, wo vielleicht 30, 50 so im Gottesdienst sind, ups, wie machen die das? So. Und es gibt tolle Sachen auch, wo Dinge sich entwickeln, wo Gemeinden wachsen, wie zum Beispiel die EMF, wo wir hier jetzt zu Gast sind, die ein neues Gebäude hinten in Hillegossen erworben haben, weil das zu klein wird hier für sie. Die Freie Christengemeinde in der Brückenstraße hat ein Problem, weil sie auch zu viele geworden sind. Die machen 2 Gottesdienste inzwischen. So, schöne Probleme, ja? Das wünschen wir uns, dass Dinge sich so entwickeln in der Stadt. Ich habe euch das einfach nur so als Vorspann, das war jetzt der kleine Vortrag am Anfang. Und jetzt kommt eine Predigt zu einem Text aus dem 2. Korintherbrief, Verse 5 bis 7. Wer mitlesen will, kann das tun, ist sehr kurz. 2. Korintherbrief 4, Verse 5 bis 7. 2. Korinther 4, Verse 5 bis 7. Da steht Folgendes: Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. So hört sich das in der alten Luther-Übersetzung an. Und ich sage einfach ein paar Dinge dazu für uns, vor allen Dingen auch so zur Ermutigung. Ich habe diese Textpassage sehr gerne auch für On the Move genommen. Und falls jemand das schon mal also da auch gehört hat, ist das eine Wiederholung. Das ist immer super. Wiederholung finde ich immer gut. weil manchmal, ich habe also zum Beispiel diesen Film Spiel mir das Lied vom Tod. Weiß nicht, kennt ihn jemand von euch? Den habe ich das erste, zweite Mal gar nicht richtig verstanden. Beim dritten Mal habe ich einiges mehr verstanden, warum die solche Sachen dann macht. Und so ist es beim Wort Gottes ja auch. Ja? Also viele Sachen verstehen wir nicht beim ersten Mal, sondern müssen die zweimal oder dreimal auch hören, bis wir verstanden haben. Und das Tolle beim Wort Gottes, finde ich jedenfalls, ist, wir lernen überhaupt nie aus. Sondern bis an unser Lebensende sind so viele Fragen und so viele Dinge noch offen, und das Abenteuer bleibt. Wir predigen nicht uns selbst. Also ich will das mit 3 Überschriften mal überschreiben. Erstens, der Auftrag ist klar. Zweitens, das Versprechen ist riesig. Und drittens, die Verpackung ist brüchig. Der Auftrag ist klar, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Das ist für mich eines der Dinge, die so total wichtig sind. Es geht nicht um uns, sagt Paulus. Es geht nicht um meine Gemeinde. Es geht nicht um meine Gruppe, nicht um mein Netzwerk, sondern geht um Jesus. Theoretisch ist uns das klar, aber manchmal ist das ein bisschen kompliziert, wenn also ich vielleicht denke, ich bin der Boss. Und dann ist es wichtig, es geht nicht um mich und meine Ehre, wie das im Psalm 115 steht, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Wenn wir auf die Straße gehen, ist für die Leute immer die große Frage, wer lädt denn da ein? Die wollen dann wissen, wer ist denn das? Wer macht denn das da? Und wenn wir sagen, ach, wir sind aus verschiedenen Kirchen hier zusammen und wir haben uns da zusammengetan und verschenken hier Würstchen und vegetarische Burger, dann entspannen die sich relativ schnell. Weil ist irgend so eine Freikirche da auf der Straße, denken sie, kann eine Sekte sein, ne? Weiß man nicht. So. Geht euch auch so manchmal, ne? So. Und wenn die den Eindruck haben, offensichtlich sind die aus unterschiedlichsten Strömungen hier zusammengekommen. Ach, interessant, haben sich zusammengetan. Kann nicht so schlimm sein, kann nicht gefährlich sein. Muss okay sein. Und das hilft total. Und dass Jesus, als Jesus das gebetet hat, dass sie alle eins sind, wie Vater, du und ich eins sind, sie auch in uns eins sein, damit die Welt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast. Das ist eine existenzielle Geschichte. Und deswegen ist diese Einheit-Geschichte etwas, was mir so unter die Haut gegangen ist, dass ich dachte, Jesus hat leidenschaftlich dafür gekämpft und gebetet, dass das zusammengehört, was zusammengehört. Und im Moment erlebe ich etwas, ihr habt vorhin ein Lied von Johannes Hartl gehabt, der ist katholisch, das wisst ihr, ne? Da gibt es Leute, die Jesus nachfolgen wie du und ich. Wer hätte das gedacht, ne? So. Oder in den unterschiedlichsten Ecken. Und Gott ist dabei, seine Leute aus den unterschiedlichsten Ecken zusammenzubringen. Zu einem Volk, zu einem Haus. Und wir haben tolle Sachen erlebt, weltweit mit On the Move. Verrückte Geschichten, als wir in Peking waren zum Beispiel. Da waren wir aus, glaube ich, 15 verschiedenen Nationen zusammen bei so einer On-the-Move-Geschichte im Hotel. Da kann man das ja nicht so ganz öffentlich machen. Und wir haben dann also quasi eine Hochzeitsparty gemacht in zwei Konferenzräumen und haben also da richtig gefeiert und haben am Ende dieser Geschichte 18 Chinesen in den Badewannen in unseren Hotelzimmern getauft. Das haben wir auch noch nie gemacht vorher. War für uns auch völlig neu, aber Gott hatte in solch einer Art und Weise das Miteinander und die Einheit so brüllend stark gemacht. Da konnten wir gar nicht gegen an. Und die Leute haben das gespürt und das war wie so, da ging alles auf. Und das, glaube ich, läuft im Moment, dass Gott das weltweit macht, quer durch den Garten. Der Papst zum Beispiel, alle wundern sich immer, wie redet der genauso wie wir auch oder so. Findet die gleichen Dinge gut, ne? So. Oder umgekehrt, wir finden das gut, was er gut findet. Jedenfalls, plötzlich denkt man, das ist uns nicht fremd. Wir haben so außer einem Buch von ihm zum Beispiel, das heißt Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Die reden ja alle noch in Lateinisch, wenn sie Sachen machen. Aber dieses Buch gibt's auf Deutsch, kann man sich also kaufen. Wir haben es geschenkt gekriegt in Münster. Und da schreibt er was über Evangelisation, wie also Andreas den Petrus gefunden hat und gesagt, wir haben den Messias gefunden, oder die Frau, die Samariterin, dann also den Leuten in der Stadt sagt, hey, müsst ihr alle kommen hier, da, ich habe Jesus gefunden, der ist der Messias und so. Und auch Paulus, der sich dann vor Damaskus in Damaskus bekehrt und dann anschließend gleich das Evangelium predigt. Und dann schreibt er das einfach so, dass jemand nicht da erst lange was studieren muss, sondern wenn er die Liebe Gottes erlebt hat, kann er sofort vom Evangelium was erzählen. Muss man nicht lange Ausbildung kriegen, so. Und dann der letzte Satz von diesem Abschnitt heißt, und wir, worauf warten wir? Ich habe gedacht, könnte von mir sein. So, diese Klarheit, diese Einfachheit, dass ich habe etwas verstanden von der Liebe Gottes, mein Herz ist verändert worden, ich habe mein Leben Jesus anvertraut und sofort kann ich darüber erzählen, oder? So, muss ich keine Priesterausbildung machen? So. Und ich fand das so basic, so stark auch. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus als den Herrn. Das Wort Gottes sagt, wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Das ist das, was der Geist Gottes macht. Er tauft uns hinein in diesen einen Leib des Christus. Das gilt für eine Stadt, für ein Land, das gilt auch weltweit. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wir waren sehr überrascht mal, als wir das anfingen mit On the Move und so und dann also so die Sachen auch sagten, wir sind aus verschiedenen Gemeinden und so. Und dann hat eine Frau das dann so mal formuliert, als sie dann gefragt wurde und so, hat sie gesagt, ist ja interessant, was die Christen hier machen. Und ich dachte, wow. Das ist toll, was die Christen machen. Plötzlich war nicht mehr diese Sorte, diese Sorte, diese Sorte, sondern die Christen. Und wenn das klar ist, dass wir wirklich als Leute, die zu Jesus gehören, auch zusammengehören, das ist eine existenzielle Geschichte. Also, wo Jesus der Herr ist, das ist stark. Und die Einheit, das hat eine so starke geistliche Ausstrahlung. Psalm 133, glaube ich, ist das, ne? Wo wie herzlich, wie gut ist das, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind, da hat der Herr den Segen verheißen. So. Und das ist eine starke Geschichte. Wir merken das total immer wieder auch. Auch gerade bei Leuten aus anderen Nationen, auch Muslime, die dann denken, was ist das? Das kennen wir so nicht. Ne, die Muslime haben in einer Art und Weise Hauen und Stechen untereinander. Das ist hammermäßig. Also ihr wisst das ja wahrscheinlich, muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Also, der Auftrag ist klar, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Das Beste ist für einen Menschen, wenn er unter die Herrschaft von Jesus Christus kommt. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und davon reden wir, weil dann kommen die Dinge in Ordnung, dann wird Leben rund und Schuld wird vergeben, Freude kommt auf, das Leben fängt an, richtig Spaß zu machen. Die Anstrengung und der Kampf ist auch inklusive. Aber trotz alledem ist Freude die Grundstimmung des Evangeliums und ich hoffe, ihr habt das immer drauf. Wenn ihr singt oder wenn ihr sonst da seid, dass ihr wisst, das ist das, was ich wirklich haben darf und kann, was mir aus allen Knopflöchern rauskommen darf, weil ich Jesus kenne, weil ich mit ihm unterwegs bin, weil ich mit ihm zu einem Kuchen geworden bin, wie Luther mal gesagt hat. So. Zweiter Punkt, die Verheißung ist riesig. Da steht, Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich sage das mal mit meinen Worten. Gott hat bei der Schöpfung gesagt, es werde Licht. Der gleiche Schöpfungsakt ist passiert in dem Moment, wo es in deinem Leben hell geworden ist. Hat in meinem Herzen die Lampe angemacht. Zack. Das passiert bei euch zu Hause immer, wenn ihr den Stecker in die Steckdose setzt von der Stehlampe, reintut und die Lampe anmacht, geht das Licht an. So hat Gott einen Schöpfungsakt in unserem Leben gemacht, dadurch, dass wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Plötzlich wurde es hell. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. So, und wenn jemand dann zum Glauben kommt, sagt Jesus zu ihm, ihr seid das Licht der Welt. Und diese Geschichte, dieser Schöpfungsakt ist passiert aus zweierlei Gründen. Also erstens natürlich, dass es bei uns hell wird. Aber zweitens, dass durch uns die Leute Gott kennenlernen, dadurch, dass sie nämlich Jesus kennenlernen. Weil wer Jesus kennenlernt, lernt Gott kennen. Und das ist das, weswegen Gott das macht. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Oh, der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen bescheidener denkt, sagt, Jesus ist das Licht der Welt, nicht doch nicht. Also ich bin vielleicht, so. Aber nein. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und die Tatsache, dass er das gemacht hat bei uns, ist für Gott total wichtig. Weil er nämlich möchte, dass die Leute, wenn sie uns kennenlernen, Gott kennenlernen. Für mich ist das in den letzten Jahren eines der Sachen gewesen, die ich sehr gerne auch erzählt habe. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die ganzen Geschichten aus der Apostelgeschichte, also wo zum Beispiel der Ananias in Damaskus zu dem Paulus hingeht, hingeschickt wird und so, und er will erst gar nicht und traut sich nicht, weil Paulus war ja so ein Christenverfolger. Und dann hat er das doch gemacht und hat ihm die Hände aufgelegt, damit er wieder sehend wird und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Oder wo der Philippus in den Gazastreifen geschickt wird, wo damals also nichts war, nur diese Straße, wo öde war, wie also der Bibeltext sagt, und wo er diesen Finanzminister aus Äthiopien treffen soll. Der wusste das vorher nicht und der Finanzminister wusste das auch nicht. Aber es war Gottes Plan, Leute zusammenbringen, damit dieser Mensch das Evangelium kennenlernt. Oder das Gleiche mit Apostelgeschichte 10. Der Cornelius aus Caesarea, der diese Engelbegegnung hat und dann den Paulus in Joppe da holen lässt. Und Paulus, der erst nicht will und so. Jedenfalls, Gottes Prinzip ist offensichtlich, dass er Leute sucht, die das tun. Gott könnte ja auch was anderes machen. Was für ein Aufwand, jemand da in Gazastreifen zu schicken wegen diesem Finanzminister. Konnte Gott das nicht anders lösen? So. Nein, er sucht jemanden, der das macht. Und dafür ist ihm kein Aufwand zu gering. Und der Philippus, der voll in Arbeit war da in Samaria gerade, hat das gemacht, weil er gehorsam war. Und dadurch hat Äthiopien das Evangelium gekriegt. So einfach ist das. Und das sind so Sachen, wir hatten eine Geschichte bei unserem Hof, muss ich euch auch erzählen gerade. Rastatt. Die Rastätter haben sich immer, bei den Rastätter passiert immer Folgendes, wenn die also das machen on the move, da bekehren sich immer die Leute, die gar nicht zu Rastatt gehören. Die irgendwie aus anderen Städten da kommen. Da war jemand aus Kamerun, glaube ich, ein Afrikaner, der studierte in Karlsruhe und katholischer Hintergrund, der kannte viel aus der Bibel, kam ins Gespräch mit jemandem, aber hatte noch nicht Jesus sein Leben anvertraut. Der wusste, hatte ihm keiner erklärt. So. Und dann hat er das da gemacht und zog seine Straße fröhlich. Dann hatten wir eine andere Geschichte mit einem Mann aus Rumänien. Und der war am Tag vorher schon da gewesen und Waldemar, der im Küchenbereich war, mit Aussiedlerhintergrund, jemand aus der Gemeinde da, hatte den Eindruck, er sollte an dem Tag mit Leuten sprechen. Und Sabine hat ihn dann, als jemand Ersatz für ihn kam, freigegeben, hat ihn losgesagt. Und Waldemar mit Klopfen im Bauch ist also dann losgegangen und kurz danach spricht ihn dieser Mann aus Rumänien an und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Und Waldemar sagt, worum geht's? Dann sagte er, ich war gestern schon hier und ich habe ganz schlecht geschlafen heute Nacht. Ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Und dann hat Waldemar ihm geholfen, sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Hammer. Der ist wieder zurück nach Rumänien. Ne? Aber solche Geschichten, wo Gott das einfach macht, dass er die Leute zusammenbringt. Und das ist Gottes Prinzip, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes wenn sie Jesus kennenlernen, im Angesicht Jesu Christi. Leute sollen Jesus kennenlernen, um Gott kennenzulernen. Das Versprechen ist riesig. Da hat Gott ein Licht angemacht, damit durch dich Leute Jesus kennenlernen. Evangelisation ist nicht optional, sondern ist existenziell für jede Kirche, für jede Gemeinde. Gott ist Mission und ist nichts anderes. Seine Leidenschaft ist, dass wir zu ihm zurückkommen. Er ist da viel leidenschaftlicher, als wir das sind. Und deswegen sucht er immer nach Leuten, die das machen. Eine Geschichte, die ich behalten habe, war ich an Bibelschule Brake. Wer kennt das? Bibelschule Brake? Okay. War damals noch viel konservativer wie heute. Ja, aber von damals kennt ihr das nicht. Jedenfalls. Aber ich habe dort eine super Predigt behalten. Da hat nämlich jemand, oder jedenfalls diese Passage aus der Predigt, hat jemand gesagt, die Bibel kann man eigentlich zusammenfassen in zwei Worten. Der hat das auf Englisch gemacht, wurde dann übersetzt. Redemption und Missions. Redemption ist bringing Christ to a world to who needs him. Christus hin, also Erlösung, ist Christus hineinzubringen in eine Welt, die ihn braucht. Erstens. Zweitens, Missions ist bringing Christ to a world who needs him through you. Christus hinein in die Welt zu bringen durch dich. Redemption, Missions. So einfach. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Da dachte ich, das ist einfach, das kann ich auch behalten. Ne? Also solche Dinge liebe ich, wenn es nicht zu kompliziert ist, kann ich das behalten. Und das ist das, wie Gott das macht. Und dieses Versprechen, dass wenn die Leute dich kennenlernen, sie es immer mit Gott zu tun kriegen, immer mit Jesus zu tun kriegen, da geht immer wirklich von aus, bei allen Begegnungen, ob ihr da viel geredet habt oder nicht. Das ist so. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es ist so verrückt, dass die Leute das manchmal merken. Wir denken da ja oft nicht dran. Wir sitzen zusammen in der Gemeinde und wie Luba das gesagt hat, so, sie spürt etwas von der Liebe, die da ist. So. Für uns fängt das an, völlig normal zu sein. Wir sind nur erschrocken, wenn es mal nicht ist. Für die Leute draußen ist das dermaßen exotisch manchmal, dass sie denken, was ist bei denen? Deswegen haben wir gar kein Problem damit, wenn die draußen also vor unserem Grillstand da lange Schlangen bilden. Weil die beobachten uns die ganze Zeit. Denken, wie gehen die da um so, und wenn die dann, wenn wir also da bei dem Lobpreis am Platz dann da, wenn die mit ihren Grillzangen swingen, so, denken die mal, die sind gut drauf, wie kommt das? So. Und die wüssten gerne mehr, und deswegen kommen wir oft ins Gespräch, weil die Leute einfach auch Fragen stellen und wir müssen sie nicht vollquatschen, sondern die stellen uns Fragen und wir können ihnen antworten. Das ist so viel und wir fangen an, das mehr und mehr noch zu lieben, als wir es am Anfang getan haben. aber dass das klar ist, jedenfalls, die Leute lernen, wenn sie uns kennenlernen, auch Gott kennen. Und letzten Endes muss man dann auch seinen Mund aufmachen und dann vielleicht wie Philippus so frech sein und den oberen Herrn da auf dem Rolls-Royce oder so ansprechen und sagen, verstehst du, was du da liest? So. Und dann kommen die ins Gespräch und plötzlich wird klar, das war eine göttliche Begegnung. Ja, also, das Versprechen ist riesig. Wenn jemand wirklich zum Licht kommt, kommt die Finsternis aus dem Leben raus. Und das ist das, wie Gott das macht. Das ist Gottes Geschichte. Es ist ein Schöpfungsakt. Und es gibt so viele Lieder, die also davon dann reden. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet oder auf oder so, ja. Licht dieser Welt, ihr kennt die alle. Und dann singen wir davon, dass das diese Schöpfungsgeschichte Gottes ist, die in unserem Leben stattfindet. Und im Leben von Menschen, wenn sie Jesus kennenlernen. Wir dürfen da echt nicht zu klein denken von dem, was Gott gemacht hat. Denkt da nie zu klein von. Jesus hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und das gilt heute auch. Ihr, wir sind die Mission Gottes. Durch Jesus in eine Welt geschickt, die ohne ihn verloren ist. Dritter Punkt, die Verpackung ist brüchig. Wir haben diesen Schatz, einen solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in zerbrechlichen Gefäßen. Das ist auch eine starke Geschichte. Wenn man das so mal genauer liest, muss man ja dran denken, das scheint Absicht von Gott zu sein, so, dass er das so macht, dass wir diesen Schatz, der ja wirklich ein Schatz ist, in zerbrechlichen Gefäßen haben. Der ein oder andere weiß von seinem Leben, dass das Leben zerbrechlich ist. Manch junger Mensch denkt noch nicht so daran, aber es ist völlig klar, unser Leben ist leicht zerbrechlich. Das betrifft sowohl unsere Seele, die leicht verletzt werden kann, als auch unseren Körper, der schon mal, also auch schnell verletzt. Ich habe vor 3 Jahren habe ich mir beide Fersenbeine gebrochen. Sowas macht man eigentlich nicht. Aber ist ganz dumm gelaufen. Und ich war dann im Rollstuhl. Das war eine Geschichte, wo ich merkte, du, dein Leben kann so schnell also in Bruch geraten. Ja, das geht so schnell. Vielleicht hat der eine oder andere auch so eine Erfahrung. Und auch manchmal, auch unser Kopf kann schon mal Risse kriegen. Also ich meine jetzt nicht körperlich nur, sondern plötzlich denkst du, Moment, was läuft hier ab? So. Wir sind echt immer auch zerbrechliche Gefäße. Aber Gott leistet sich das, durch uns das zu machen. Und er will das so. Aber das ist Absicht. Er möchte nämlich, dass die Leute nicht denken, Karl-Heinz oder Paul oder Edwin oder Margarete oder wie sie alle heißen, wären die Cracks, sondern damit klar ist die Kraft von Gott. Ne, denkt nicht, wir hätten das gemacht, sagt Paulus und Petrus und Johannes an der schönen Tür des Tempels, sondern das, was ihr hier seht und erlebt, dass der Mann wieder gehen kann, ist von Gott. Ist nicht, wir machen da nichts. Das ist Jesus. So. Und das ist das, was also die Leute dann doch mitkriegen sollen. Deswegen ist das mit der Geschichte in den zerbrechlichen Gefäßen. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch, Gott das mit Gideon so gemacht, dass er gesagt hat, pass mal auf, du gehst mir nicht mit den 30.000, die keine Lust jetzt haben, die gehen mal nach Hause und die 3.000, die überbleiben, da sortierst du die aus, die speziell jetzt also für den Einsatz gerüstet werden. Da ging es irgendwie, die sollten trinken an so einem Bach, spezielle Aussonderungsgeschichte. So, jedenfalls mit den 300, die überblieben, sollte Gideon das machen. Warum? Damit klar war, Gott hat den Sieg, nicht Gideon. Und dem ist wahrscheinlich das Herz in die Hose gerutscht, weil er dachte, wie soll das gehen? Aber Gott macht das. Und da gibt es so viele verrückte Geschichten auch. Vielleicht habt ihr auch solche Geschichten, wo Gottes Kraft offenbar wurde. Das war nicht menschlich. Das war die Kraft Gottes. Ich habe zum Schluss eine Geschichte, die mir auch hängen geblieben ist. Wir waren auf einer Tagung über Silvester in Berlin, auch schon lange her. Und der Gernot Kunzelmann, damals bei den Fackelträgern in Österreich, erzählte eine Geschichte von sich selbst. Er war in der Ausbildung in Amerika bei den Fackelträgern und Major Ian Thomas, der Gründer und Leiter der Fackelträger aus Cap-on-Ray, sein geistlicher Vater, kriegte einen Brief von ihm, weil er hatte in den Staaten gemerkt, also er war für den geistlichen Dienst, fühlte er sich überhaupt nicht berufen und dachte, ich habe viel mehr Spaß an Sport und anderen möglichen Sachen und das hier, Und dann hat er eine Liste gemacht von dem, was also dagegen spricht, gegen den Berufung in den geistlichen Dienst. Und die Liste wurde sehr lang und länger. Und das, was dafür spricht auf der rechten Seite, das war nicht so dolle. Und dann hat er dem Ian Thomas das nach Cap-on-Ray geschickt und hat geschrieben, mein lieber Ian, du siehst an dem, was ich hier geschrieben habe, dass ich überhaupt nicht geeignet bin für einen geistlichen Dienst, für den hauptamtlichen Dienst, und tut mir wirklich leid, dir das so schreiben zu müssen und so. Und dann erzählte der Gernot Kunzelmann in Berlin, kriegt er einen Brief zurück, der war ausgesprochen kurz. Mein lieber Sohn Gernot, schrieb der Major Ian Thomas ihm zurück, mein lieber Sohn Gernot, ich bin überhaupt nicht beeindruckt von deiner Schwäche. Ich bin zu sehr beeindruckt von seiner Kraft. Dein dich liebender Ian. Und dann hat erzählt der Gernot, wie er diesen Brief ärgerlich zerrissen hat. Heute hätte er sich wahrscheinlich an eine Wand gehängt. Aber das fand ich so eindrucksvoll, dass es mir halt hängen geblieben ist. Weil das ist genau der Punkt. Zu wissen, es hängt nicht an meiner Schwachheit. Und wenn wir laden euch total ein, vom 13. bis 15. bei On the Move hier in der Stadt dabei zu sein, auf dem Kesselbrink oder Jahnplatz oder Klosterplatz, wo auch immer wir sein werden, ist noch nicht klar. Bitte? August habe ich, was habe ich gesagt? 13. bis 15. August, genau. Stimmt. Da euch einfach auszuprobieren, zu glauben, dass Gott euch brauchen kann, egal wie ihr euch fühlt. Gott mit euch Geschichte machen kann. Und er guckt auf unser Herz und dann geht da was. Ja, also, der Auftrag ist klar. Das Versprechen ist riesig. Die Verpackung ist brüchig. Ganz zum Schluss noch zwei Sätze zu HIP. HIP haben wir jetzt seit November gestartet. Fängt an, uns richtig Spaß zu machen, ist Abenteuer auch. Das Ganze ist auch ein übergemeindliches Projekt, Hilfe praktisch. Leute aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden der Stadt bieten praktische oder sonstige Fähigkeiten an, jemanden zu besuchen oder babysitten oder so, oder jemandem mal eine Lampe anbringen, und können sich über die Internetdatenbank da eintragen. Und Leute können entweder über Internet oder telefonisch wegen Hilfe anfragen. Leute, die sonst keine Hilfe haben, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder ältere Leute oder sonst irgendwas, die in ihrer Verwandtschaft, Familie, Nachbarschaft oder so keinen haben, der ihnen da helfen kann. Und dann können die anrufen, dann bringen wir die zusammen. Und das funktioniert. Macht echt Spaß auch. Und diese Datenbank ist große Klasse. Und das Ganze ist so making the church visible to society. Also die Kirche sichtbar machen für die Gesellschaft. Dass die Leute sehen, okay, wow, die Christen investieren sich. Toll, ja. Und das mag eine sehr niederschwellige, einfache Geschichte sein, aber es gibt da richtig Abenteuer auch. Gut, ein paar von den Fallblättern könnt ihr euch nachher dann da mitnehmen. Und so. Danke, dass ihr euch so viel Ausdauer gehabt habt, mir zuzuhören. Amen.
Wir singen ein Lied und dann gibt Heinrich uns den Segen. Das kriegst du hin, ne?
Krieg ich.
Genau, ist gut. Wir freuen uns, wenn das immer ältere Leute machen.